Vertont. Der Weltladen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Vertont, dem Weltladen-Podcast. Ich bin Laura und freue mich total, euch zur jetzt zweiten Folge der vierten Staffel zu begrüßen. Natürlich mit einem spannenden Thema. Heute auch mit einer Gastmoderatorin, aber ich würde sagen, dafür übergebe ich erstmal an dich. Hallo Annalena.
Hallo Laura. In der letzten Folge haben wir uns ja darüber unterhalten, wie kolonial ist der faire Handel. Damit haben wir uns zum ersten Mal im Podcast beschäftigt mit diesem Thema Dekolonialität, Antirassismus und gemerkt, dass wir da noch ganz schön viel zu lernen und auch zu verlernen haben. Heute haben wir etwas Besonderes. Wir haben nämlich eine Gastmoderatorin bei uns im Podcast, Stefanie Seeger vom Weltladen-Dachverband, und sie koordiniert die Kampagne zum Weltladentag. Hallo Steffi, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ihr mich wieder eingeladen habt, heute wieder über den Weltladentag zu sprechen.
Genau, letztes Jahr warst du nämlich auch schon da und wir waren zu dritt, Laura, du und ich. Ja, schön, dass du da bist. Das freut mich sehr. Was ist denn das diesjährige Thema oder Motto des Weltladentages?
Das diesjährige Motto des Weltladentags lautet: Für Klimaschäden Verantwortung übernehmen. Und damit wollen wir eben deutlich machen, dass der faire Handel sich auch für Klimagerechtigkeit einsetzt und dieses Thema auch ganz wichtig nimmt.
Ja, das heißt heute Thema Klimagerechtigkeit und Weltladentag. Steffi, erzähl uns doch nochmal kurz, was ist denn der Weltladentag?
Der Weltladentag ist der politische Aktionstag der Weltläden, der einmal im Jahr, immer am zweiten Samstag im Mai, stattfindet und europaweit, aber auch hier in Deutschland, eben deutschlandweit gefeiert wird oder eben genutzt wird, um auf politische Forderungen des fairen Handels und der Weltladenbewegung aufmerksam zu machen.
Das heißt, dieses Jahr am 11. Mai 2024. Warum wurde denn das Thema Klimagerechtigkeit ausgewählt?
Ich denke, wir merken inzwischen alle, dass es den Klimawandel gibt und dass wir immer mehr von Extremwetterereignissen betroffen sind. Aber das ist eben nicht alles, denn die Menschen sind weltweit sehr unterschiedlich vom Klimawandel und der Klimakrise betroffen, tragen aber auch sehr unterschiedlich Verantwortung dafür. Denn CO2 und Emissionen werden von den Ländern sehr unterschiedlich verursacht und tragen eben damit auch sehr unterschiedlich zum Klimawandel bei. Und wir fordern eben, dass es gerechte Maßnahmen braucht, um den Klimawandel zu stoppen, zu versuchen aufzuhalten und eben Maßnahmen zu treffen, bereits entstandenen Schäden und Verlusten, die durch den Klimawandel entstanden sind, zu kompensieren und auszugleichen.
Das heißt, es schlägt auch in gewisser Weise den Bogen zu unserer letzten Folge, wo es eben auch um diese Ursachen der Klimakrise ging und wo wir auch darüber gesprochen haben, wie ungerecht und auch wie kolonial diese Ursachen der Klimakrise sind, ne? Also, dass im Prinzip die Länder und Menschen, die diese Klimakrise verursachen, am wenigsten betroffen sind, während die Länder, die am wenigsten CO2 verursachen, zum Beispiel die schlimmsten Folgen eigentlich haben. Das heißt, es ist ein wichtiges Thema, es betrifft uns alle und es ist gut, dass wir darüber sprechen. Wie ist es denn dieses Jahr? Wie viele Weltläden machen denn ungefähr mit?
Genau, der Weltladentag ist ja eigentlich auch ein internationaler Tag, aber hier in Deutschland machen immer so rund 300 Weltläden mit und das sind eben ganz verschiedene. Also es sind kleine, es sind größere Weltläden, sie sind aus größeren Städten, sie sind aus kleineren Orten vom Land und das macht es eben so besonders, dass es wirklich ein bundesweiter Aktionstag ist, an dem sich sehr viele Weltläden aus verschiedenen Orten beteiligen.
Kannst du uns ein paar Beispielaktionen nennen? Was macht denn so ein Weltladen am Weltladentag?
Wir wollen ja in diesem Jahr auf das Thema Klimagerechtigkeit aufmerksam machen und PolitikerInnen deutlich machen, dass es gerechte Verteilungsmaßnahmen braucht. Und dazu haben wir uns eben verschiedene Aktionsideen überlegt. Das sind zum einen verschiedene Straßenaktionen, um auch für das Thema überhaupt zu sensibilisieren und auf das Thema aufmerksam zu machen. Das kann ein Memory-Spiel sein, das kann aber auch eine große Bodeninstallation sein. Und zum anderen haben wir eben auch eine Unterschriftenaktion gestartet, dass wir alle Menschen einladen in Deutschland, Postkarten zu unterschreiben mit unserer Forderung, dass eben für Klimaschäden Verantwortung übernommen wird und Menschen, die heute schon besonders betroffen sind, einen einfachen Zugang zu Klimahilfsgeldern bekommen, dass diese Forderung eben möglichst viele Menschen unterschreiben und dann an PolitikerInnen, an EntscheidungsträgerInnen überreicht werden, um dort eben deutlich zu machen, das ist ein wichtiges Thema und wir fordern die PolitikerInnen auf, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und gerechte Maßnahmen zu treffen. Und da bietet sich eben in diesem Jahr ganz besonders an, auf Kandidierende des EU-Parlaments zuzugehen.
Dieses Jahr bietet sich's besonders an. Warum?
Am 9. Juni ist Europawahl.
Ja, genau. Das heißt, es geht in diesen Unterschriftenaktionen eben darum, dass wir als Einzelpersonen auch die Forderungen der Weltladenbewegung unterstützen können und auf dieses Thema aufmerksam machen und eben ja ganz konkret fordern können und fragen können, wie engagiert ihr euch für dieses Thema, warum ist das Thema wichtig und warum sind wir in der Verantwortung?
Genau, das denke ich eben auch. Aber wir als Weltläden und als Weltladenbewegung sind eben nicht die einzigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sondern das machen auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen, so auch eben die ZIR oder auch Romero-Initiative genannt. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass wir die Lisa Kiertz von der Romero-Initiative hier zu Besuch haben und dass sie uns ein wenig von ihrer Studie berichten kann, die sie Ende 2023 veröffentlicht haben, wo es eben darum geht, wie Deutschland und auch deutsche Unternehmen ihrer Verantwortung gerecht werden können und sich für Klimagerechtigkeit einsetzen können.
Genau, ich freue mich auch sehr, dass das klappt und die Lisa bei uns ist heute. Die Studie heißt Klimasünder zur Kasse und wir stellen sie euch natürlich auch in die Shownotes, dann könnt ihr euch sie runterladen und durchlesen. Da sind wirklich sehr, sehr viele Informationen, Zahlen und Daten drin, aber es gibt auch Zitate und Interviews mit Menschen, bei denen sie geforscht haben. Also Lisa bringt uns sogar ein paar O-Töne mit und das freut mich ganz besonders. Ja, hallo Lisa. Schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Das freut mich sehr. Vielleicht kannst du dich zu Beginn ganz kurz vorstellen. Wo arbeitest du? Woher kommst du? Ja, so ein bisschen von dir erzählen.
Das mache ich gerne. Ja, schön hier zu sein. Ich bin Lisa Kiertz. Ich arbeite bei der Romero-Initiative als Referentin für Klimagerechtigkeit. Die Romero-Initiative ist eine Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Münster und regionalem Fokus auf Mittelamerika.
Da hast du gerade ein Stichwort geliefert, mit dem wir uns in der heutigen Folge beschäftigen, nämlich Klimagerechtigkeit. Was bedeutet das denn für dich, Klimagerechtigkeit?
Ja, vereinfacht gesagt, oder ein Aspekt, der mir da besonders wichtig ist, ist, dass die Hauptverursacher der Klimakrise auch die Hauptlast tragen. Und da geht sowohl darum, dass man die eigenen Emissionen, Treibhausgasemissionen drastisch und schnell reduziert, aber auch, dass man Unterstützung leistet für die notwendig gewordenen Anpassungen an die Auswirkungen der Erderhitzung bei Ländern, die das ansonsten nicht so schultern können, also vor allen Dingen Ländern im globalen Süden. Und ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, Entschädigungszahlungen zu leisten für die von den Haupttreibhausgasemittenten verursachten Klimaschäden, wiedergutmachende Gerechtigkeit wird es auch genannt. Und das heißt nicht, dass nur die Hauptverursacher was machen müssen, denn es steht außer Frage, dass wir die Klimakrise nur gemeinsam lösen können. Aber die Vereinten Nationen haben die, ich finde, ganz passende Common but Differentiated Responsibilities geprägt, also dass alle eine Verantwortung haben, aber halt eine unterschiedliche, je nachdem, wie viel man zur Klimakrise beigetragen hat und auch was man stemmen kann. Und da hat Deutschland zum Beispiel natürlich sehr viel mehr dazu beigetragen und tut es auch aktuell noch. Zum Beispiel ist der durchschnittliche CO2-Ausstoß einer Person in Honduras, was eins unserer Partnerländer ist, beträgt nur 1,1 Tonnen CO2 und in Deutschland sind es 8,1. Das gibt vielleicht schon mal einen guten Eindruck, so wer zu dem Thema wie viel beigetragen hat. Und ein letzter Punkt dazu, der mir auch noch sehr wichtig ist zu Klimagerechtigkeit, ist, dass es eine faire Mitbestimmung aller gibt. Und zwar sowohl auf internationaler Ebene, also dass alle Länder gleichberechtigt mitsprechen können, aber auch innerhalb von Gesellschaften, dass alle Gruppen entsprechend gehört werden, vor allen Dingen auch sonst oft marginalisierte Gruppen oder Gruppen, die besonders darunter leiden, die von Landwirtschaft abhängig sind oder auch indigene Gruppen, dass da also alle gehört werden, was man auch unter prozeduraler Gerechtigkeit zusammenfasst.
Ja, da sind wir schon mittendrin im Thema. Vielen Dank. Du hast schon viele Punkte auch angerissen, die wir auch jetzt gleich gerne noch besprechen wollen. Vielleicht starten wir mal damit, dass ihr von der CIR 2023 eine Studie veröffentlicht habt, die heißt Klimasünder zur Kasse. Wie kam es denn dazu und worum geht es in der Studie?
Die Studie zeigt die Kosten der Klimakrise auf, am Beispiel Mittelamerika, weil das eben unser regionaler Fokus ist, und ebenso die Verantwortung Deutschlands und deutscher Unternehmen und beziffert da auch konkret die Höhe. Außerdem zeigt sie beispielhaft Fallstudienorte und auch die Menschen, die hinter den Zahlen stehen, weil es, finde ich, immer ganz wichtig ist, dass man den Zahlen ein Gesicht gibt, dass es so ein bisschen persönlicher ist, man einen besseren Eindruck bekommt. Was bedeutet das denn dann für die Menschen vor Ort? Und die Gründe für die Erstellung der Studie sind zum einen, dass es einfach immer höhere Schäden und Verluste in Mittelamerika, aber nicht nur Mittelamerika, gibt, die durch die Klimakrise hervorgerufen werden. So waren es zum Beispiel früher, mal ein Beispiel zu nennen oder auch ein Fakt aus unserer Studie, ein Extremwetterereignis alle 10 Jahre, und mittlerweile sind es 10 Ereignisse pro Jahr in Mittelamerika. Das heißt, es wird also einfach ein immer drastischer werdendes Problem. Und gleichzeitig gab es, wir haben die Studie Ende letzten Jahres rausgebracht, wichtige politische Prozesse, die wir damit beeinflussen wollten und wollen. So wurde auf Ebene der Vereinten Nationen der Fonds für Schäden und Verluste ausgestaltet. Und den wollten wir mit beeinflussen, denn unser Ziel ist es, dass alle großen Emittenten gemäß ihrer Verantwortung auch wirklich zahlen müssen.
Ja, das klingt sehr umfangreich und besonders spannend finde ich auch, dass ihr ja eigene Fallstudien durchgeführt habt. Und da würde ich gerne fragen, mit welchen Methoden habt ihr das gemacht und mit wem habt ihr denn da so gesprochen?
Genau, wir haben die Literaturrecherche, die es auf jeden Fall auch gab, ergänzt noch mit Befragungen vor Ort. Das sowohl mit Einzelinterviews, also mit VertreterInnen von Politik und auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen, als auch mit Fokusgruppengesprächen mit den BewohnerInnen von ausgewählten Orten in Guatemala, Honduras und El Salvador.
Du hast uns auch ein paar O-Töne mitgebracht, das finde ich ganz toll. Da würde ich sagen, wir hören doch einfach mal direkt rein.
Adaptarnos porque no nos queda de otro, ¿no? Entonces tratamos la manera de por lo menos adaptarnos al clima. Conforme va el clima, nosotros también vamos adaptándonos. Pero sí nos está costando porque no es nada fácil. Si hablamos de los ancianos, igual, ellos sí les está afectando demasiado, ¿no? Y a los niños también.
Wir hörten David. Wir adaptieren uns, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Deshalb versuchen wir Wege zu finden, uns an das Klima anzupassen. Aber es fällt uns schwer, weil es keine einfache Aufgabe ist. Und wenn wir von den Älteren reden, gerade ihnen fällt es schwer, sich anzupassen.
La cosecha se pierde. Uno solo está pagando el alquiler, pero no cosecha nada.
Das war der O-Ton von Herminia. Die Ernte geht verloren. Man zahlt nur noch die Pacht, aber man erntet nichts mehr.
Pero ahora no se puede. Ya no nos presta. El clima ya no se entiende. Pues muchos decimos que tal vez es que se cambió el tiempo. O quizás nosotros, todo lo que es, hablemos en global, pues porque ahora, cuando muy entró, lo que son desechables. Pues, ¿qué se hace? Se quema. Es está jodiendo el medio ambiente.
Wir hören Juan. Es geht nicht mehr. Es ist nichts mehr rauszuholen. Das Wetter ist nicht mehr zu verstehen. Manche sagen, das Klima hat sich verändert oder vielleicht haben wir uns alle verändert. Also global gesprochen. Weil alles ist jetzt wegwerfbar. Ein Weg. Das, was getan wird, ist verbrennen. Das passiert der Umwelt.
No podemos, no, ya no hay esa capacidad. Uno piensa, pues, a ver, hagamos esto. Pero si no se puede, no hay trabajo, no hay sueldo, no hay... uno quiere trabajar, pero no hay cómo. Entonces son cosas, pues, de que hay de todo lado. Pues aquí en nuestra comunidad mucha familia, muchos vecinos han inmigrado, pero la misma situación allá, peor está la situación. Ya no se puede vivir.
Wir können nicht. Es gibt keine Kapazitäten. Manche denken, lass es uns so machen. Aber wenn es nicht geht, es gibt keine Arbeit, es gibt kein Gehalt, es gibt nicht. Wir möchten arbeiten, aber wir wissen nicht wie. Das sind Sachen, die hier überall passieren. Viele Familien aus unserer Gemeinde emigrieren. Aber es ist überall die gleiche Situation. Oder es ist schlimmer. Man kann nicht mehr davon leben.
Ihr habt an 5 Orten Menschen interviewt. Mhm. In 4 Ländern.
In 3 Ländern. In Guatemala, El Salvador und Honduras.
Und das ist ja nochmal interessant an 5 Orten. Und was waren das für Orte? Also waren das eher kleinere Orte oder Städte oder ja?
Das waren alles kleinere Orte. Einer in Honduras, 2 in Guatemala und jeweils dann immer 2 zusammen in El Salvador, die in einem Fall vor allen Dingen von Fischerei geprägt waren, in dem Küstenort in Honduras, und die anderen größtenteils von Subsistenzlandwirtschaft. Dann zum Teil noch Herstellung traditioneller Stoffe und Kleidung, das ist vor allen Dingen in Guatemala der Fall gewesen. Und in einem Fall auch noch Weiterverarbeitung von Landwirtschaft. Und die waren alle in dem mittelamerikanischen Trockenkorridor, also in einer Zone in Mittelamerika, die besonders trocken ist, die Trockenperioden von über 4 Monaten hat und durch die Klimakrise sich die Trockenheit nochmal sehr verschärft. Also eigentlich oder ursprünglich waren die Regenfälle relativ konstant und man wusste genau, an dem Tag kann man säen und dann wird es regnen und dann passt das schon so mit der Ernte. Und das verschiebt sich aber zum einen zeitlich und zum anderen hin zu den Extremen. Also dann entweder viel zu wenig Regen oder zu anderen Zeitpunkten dann viel zu viel Regen auf einmal, der aber auch dann vom Boden nicht aufgenommen werden kann und sogar eher den Boden dann wegschwemmt oder die Ernte, naja, verhagelt ist es nicht, weil es glaube ich, selten Hagel gibt, aber zumindest vereitelt.
Die Menschen in diesen 5 Orten, fordern die denn unterschiedliche Dinge oder sind die Forderungen von ihnen eigentlich gleich?
Wie gesagt, fordern die Leute vor Ort eigentlich meist so ganz konkrete Lösungen für ihre Probleme oder aber Unterstützung bei dem, was sie selbst schon als Lösungsansätze erkannt haben. Also sowas wie Aufforstung war in Guatemala zum Beispiel häufiger genannt. Im Cedeño an der Küste von Honduras ging es wirklich oft schon darum, umgesiedelt zu werden, weil der steigende Meeresspiegel schon 4 Cuadras, heißt es auf Spanisch, also 4 so Straßenblöcke ja unter dem Meer begraben hat. Also da ist es ganz, ganz existenziell. Ja, das hängt immer sehr vom Ort ab, was dann gefordert wird. Und die Verbindung nach Europa, da die Hauptverursacher der Klimakrise zur Verantwortung zu ziehen, das ist für die Leute oft sehr weit weg, auch weil sie ja gar nicht einen direkten Zugang haben. Das heißt, das passiert dann oft eher über VertreterInnen der Ortschaften, sei es politische oder auch der Zivilgesellschaft, die dann eher ja, so den Zusammenhang sehen und da die Hauptverursacher mit uns gemeinsam zur Kasse bitten wollen. Der berechtigte Anspruch, dass für solche Kosten dann auch international die Hauptverursacher der Klimakrise zur Verantwortung gezogen werden, das kommt dann oft von NGO-Seite oder WissenschaftlerInnen oder aus der Politik. Da geht es dann meist sowohl um Gelder für Anpassungsprojekte als auch um Entschädigungszahlungen für Schäden, also zum Beispiel an Straßen, Häusern, Krankenhäusern und so, aber auch um Verluste, also dezimierte oder komplett ausgefallene Ernten. Schwierig wird dann natürlich, wenn es um nicht finanzielle Aspekte geht, also wie ein Verlust von Menschenleben bei Extremwetterereignissen oder ein Verlust von Heimat, wenn man eben nicht mehr in dem Küstenörtchen dann wohnen kann. Das ist natürlich ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, der sehr viel schwerer zu fassen ist.
In eurer Studie nennt ihr sogar ganz konkrete Schadenssummen, mit denen die zentralamerikanischen Länder und Menschen konfrontiert sind. Kannst du uns vielleicht mal so ein Beispiel nennen? Wie sieht denn so eine Schadenssumme aus?
So waren zum Beispiel, das ist relativ gut beziffert, die Hurrikane Eta und Iota allein in Honduras, wobei sie nicht nur in Honduras gewütet haben, aber allein in Honduras verursachten sie 2020 Schäden und Verluste in Höhe von über 2,17 Milliarden US-Dollar. Und das ist halt eben nur ein, beziehungsweise diese zwei Tropenstürme. Und selbst in den Fallstudienorten, die ja ganz kleine Orte sind, die wir uns ausgesucht haben, ging deren Schätzung für die Schäden und Verluste, die sie in ihrem Gebiet beobachten, beliefen sich auf 584.000 US-Dollar in zwei der Orten in El Salvador, was natürlich nicht die Dimension von den vorhergenannten Zahlen hat, aber ja auch nur auf ein ganz kleines Gebiet sich beziehen. Das heißt, wenn man das dann hochrechnet, kommt man auch wieder auf relativ große Zahlen. Und was wir auch noch mit in den Blick genommen haben, ist, dass die Klimakrise sich ja, so wie es aussieht, auf jeden Fall mindestens mal noch eine Weile verschärfen wird. Deswegen haben wir auch noch uns Prognosen angeguckt. Und da gibt es Prognosen für das Jahr 2100, was die zusammengenommenen Kosten der Klimawandelauswirkungen für die Länder, ja, was sich da ergeben wird. Und im Durchschnitt werden das Einbußen in Höhe von 65% des Bruttoinlandsproduktes der Länder sein, also basierend auf den Zahlen von des BIP von 2008. Wir hatten das auch dann mal in Geldwert umgerechnet und inflationsbereinigt, wäre das für 2023 74,4 Milliarden. Das gibt vielleicht schon mal einen Eindruck, wobei das wahrscheinlich alles noch viel zu niedrig ist, weil eben nicht alle Aspekte, ja, einbezogen werden, es nicht Daten für alle einzelnen Landesteile gibt, die teilweise auch relativ abgeschieden sind und die von mir vorhin schon genannten immateriellen Verluste auch nicht einrechnet, die aber ja auch schwer zu beziffern sind. Also wie viel ist eine Heimat wert, wie viel ist die Gesellschaft oder so die Ja, der Zusammenhalt wert, den man in dem einen Ort dann hatte, und wenn jetzt alle dann an andere Orte umziehen müssen, das kommt also noch zu den Schadenssummen hinzu.
Ja, Wahnsinn. Das sind natürlich unvorstellbar große Zahlen. Also wenn man es allein schon hört, ne, ist kaum vorstellbar. Und wenn ich jetzt an die Menschen denke, auch an die, mit denen ihr gesprochen habt, muss es ja auch wirklich frustrierend sein. Also ja. Ja, eine zentrale Frage eurer Studie war, wie können die Bundesregierung und deutsche Unternehmen ihren Anteil an Klimaschäden und Verlusten in Mittelamerika wiedergutmachen?
Der deutsche Anteil an der für 2100 errechneten Schadenssumme, die ich ja vorhin genannt hatte, also 74,4 Milliarden, der deutsche Anteil daran läge bei 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr, zu den Preisen von 2023 war es. Und das fand ich ganz spannend als, ja, so vielleicht Einordnung, was weniger als die Hälfte der 9 Milliarden Euro wäre, die der deutsche Staat für die Rettung der Lufthansa zuschießen wollte.
Ja, das hat natürlich auch politische Dimensionen. Also was du gerade ansprichst, wenn man auf der einen Seite bereit ist, die Lufthansa für so und so viele Milliarden Euros zu retten, aber nicht bereit ist, die Hälfte dieses Geldes zu zahlen, obwohl man selbst Verursacher ist, das ist natürlich Wahnsinn. Was muss sich denn auf politischer Ebene verändern? Und gibt es was, was wir da auch individuell dazu beitragen können?
Ja, ich finde eine Priorisierung schwierig, aber was auf jeden Fall auch super, super wichtig ist, ist die Klimaziele anzupassen und einzuhalten. Also jetzt aus deutscher Sicht die schnell und drastisch senken, um gemäß der 1,5-Grad-Grenze ja im Rahmen dessen zu bleiben und dann Entschädigungszahlungen zu leisten für das, was man eben nicht mehr verhindern kann. Dafür muss zum einen die Bundesregierung staatliche Gelder bereitstellen und auch ihre bereits zugesagten Klimafinanzierungszusagen erfüllen, sowohl für Anpassung als auch für Minderung, also Reduktion und das zusätzlich zu Entwicklungsgeldern, weil oft wird das verrechnet, naja, wir geben ja schon so und so viel. Und auch noch ein wichtiger Punkt, dass nicht im Rahmen von Darlehen, von Krediten, sondern wirklich als ja, Gelder, die man nachher nicht zurückzahlen muss. Und wichtig ist aber auch, Unternehmen da in die Pflicht zu nehmen. und zwar auch inklusive ihrer historischen Emissionen, zum Beispiel durch Schließung von Steuerlücken, zum Beispiel bei der Flugticketsteuer, aber auch verschiedenen anderen Instrumenten. Was wir selbst tun können, ist zum einen auf das Thema aufmerksam zu machen, in unserem eigenen Umfeld, natürlich so das ganz Typische, auf Demos gehen, zum Beispiel von den Fridays for Future entsprechende Petitionen zu unterschreiben, aber auch das Gespräch mit EntscheidungsträgerInnen zu suchen und natürlich bei den Wahlentscheidungen aufs Klimathema achten.
Ja, das heißt, der Appell an uns selbst ist eigentlich, ne, seid politisch, guckt, wie ihr euch engagieren könnt und unterstützt Petitionen und Organisationen. Ja gut, Lisa, vielen Dank für deine Zeit und ja, dass du bei uns im Podcast warst oder bist. Zum Schluss noch, die Studie, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, die ist kostenfrei verfügbar auf eurer Homepage zum Download und die stellen wir natürlich in die Shownotes.
Sehr gut, sehr gerne.
Dann schön, dass du da warst und vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke auch.
Seid politisch kann ich auch einfach nur nochmal bestärken und vollkommen unterstützen. Also was nehmen wir aus dieser Folge heute mit? Engagiert euch, setzt euch eben für Klimagerechtigkeit ein. Und das geht eben auch schon im ganz Kleinen, indem ihr einfach eine Petition unterschreibt oder euch eben am Weltlandtag beteiligt und dort an der Unterschriftenaktion teilnehmt, auf Demos geht oder eben am 9. Juni zur Europawahl geht und dort eine Partei wählt, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzt.
Ja, das sind ja schon viele Ideen, auch aus dem Gespräch mit Lisa, aber natürlich jetzt auch aus dem Gespräch mit dir, Steffi, die wir mitnehmen können. Und ja, das ist einfach das A und O, ne? Eine politische Beteiligung auch von uns selbst und eben eine Unterstützung von Forderungen, die, wie wir heute gehört haben, zum Beispiel aus Ländern in Mittelamerika selbst kommen. Also die politische Beteiligung ist auf jeden Fall wichtig und das ist auch das, was wir als Einzelpersonen auch eben machen können, ne? Wir können die Forderungen von Menschen unterstützen, wie wir heute gehört haben im Podcast. Wir hatten ja ein paar O-Töne da.
Die Klimakrise geht uns alle an. Ich glaube, das wissen wir und das merken wir auch immer wieder. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass wir uns auch heute schon dafür einsetzen, dass eben Hilfsmaßnahmen und auch Maßnahmen zur Minderung der Klimakrise gerecht getroffen werden und so getroffen werden, dass die Menschen, die heute schon am meisten betroffen sind, besser beteiligt werden und auch einen besseren Zugang bekommen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Steffi, dass du bei uns in der Folge warst und uns vom Weltladentag berichtet hast. Vielleicht kann man noch mal zum Schluss anschließen, den Weltladentag gibt es jetzt seit 28 Jahren, ne?
Genau, ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich freue mich vielleicht schon aufs nächste Jahr und ja, wünsche euch viel Spaß. Geht beim Weltladentag bei eurem Weltladen vorbei, schaut mal, was es dort an Aktionen gibt und ja, bis bald.
Bis bald.
Ja, danke Annalena und danke Steffi. Schön, dass du wieder bei uns gewesen bist, bei Vertont. Das war jetzt die Folge zu Klimagerechtigkeit. Da lohnt sich's auf jeden Fall, sich einzusetzen. Und vielleicht guckt ihr ja beim Weltladentag mal vorbei. Und seid gespannt auf die nächste Folge von Vertont und die wird Anfang Juli kommen. Für alle weiteren Infos guckt gerne auf weltladen.de vorbei oder hört mal in die anderen Folgen von Vertont rein. Tschüss. Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst, von der Deutschen Postcode-Lotterie sowie von Engagement Global mit finanzieller Unterstützung des BMZ.
Vertont. Der Weltladen-Podcast.